Kreativität bedeutet für mich, den Weihnachtsbaum umgekehrt aufzuhängen.
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein.
Diese Folge wird präsentiert von Porsche, die mit dem Taycan den ersten vollelektrischen Sportwagen mit der Seele eines Porsche entwickelt haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt und ich sitze hier in einer historischen Kulisse tatsächlich. Das ist, muss ich sagen, die beste Kulisse ever. Also ich habe ja schon sehr viele Podcast-Aufnahmen jetzt gehabt, aber das toppt alles. Ich sitze hier einer super spannenden Künstlerin gegenüber, Mia Florentine Weiß. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke gleichfalls.
Und wir reden heute über das Thema Kreativität. Und wo sitze ich? Ich bin in Berlin in der Nikolaikirche. Und wir sitzen genau da, was du machst. Du hast eine Ausstellung konzipiert und gestaltet und man sieht sie hier auch live und in Farbe. Kreuzweg heißt die. Wie lange hast du daran gearbeitet?
Das waren die intensivsten 3 Jahre meines Lebens. Und ich habe gerade so eine Metapher im Kopf gehabt, nämlich es ist vielleicht wie mit der Geburt eines Kindes. Man ist 9 Monate schwanger, danach kommt das Kind und danach muss man noch stillen. Das hat sich ungefähr so angefühlt, weil es tatsächlich ein urschöpferischer Akt war von einer Komposition, die ausgehend von einer Idee, einer Vision, dann überhaupt des ganzen Prozederes, ja, mit TÜV Süd, TÜV Nord, Denkmalschutz, Bauamt Berlin, den ganzen Restriktionen eines historischen Gebäudes wie die Nikolaikirche. Und vielleicht auch eingangs noch dazu, weil du das erwähnt hast, wir sitzen hier am Nukleus oder am Ursprungsort Berlins. Also hier wurde Berlin gegründet und hier führten Handelsachsen, also Linien, die sich kreuzten. Und von dieser Entstehung her hat sich Berlin überhaupt aufgebaut und entwickelt aus dem Nikolaiviertel heraus. Also das ist das Herz Berlins. Und es ist quasi wie eine Art Spiegelung, dass nun 2 Linien, die sich kreuzen, du hast den Ausstellungstitel schon erwähnt, Kreuzweg, hier gebaut wurde in das Kirchenschiff dieser ältesten, mittlerweile entweihten Kirche. Und der Titel hat aber eine Ambivalenz. Mhm. Das ist auch schon so ein Thema, was meine Arbeit charakterisiert. Also die Ausstellung heißt Kreuzweg, aber man kann sie auch als Kreuzweg lesen.
Und war das von Anfang an klar, dass wenn du so eine Installation machst, dass es hier stattfindet in der Kirche?
Ja, das liegt an der Verbindung zum Kurator des Hauses, und zwar Paul Spies. Er ist Direktor des Stadtmuseums, aber ist gleichzeitig auch Chefkurator für das Humboldt-Forum. Bitte keine Fragen zum Humboldt-Forum.
Nein.
Die kann man das nicht beantworten wollen. Das ist so ein bisschen wie der Berliner Flughafen, wurde mir gesagt. Und Paul Spies hat die große Vision, als er aus Holland nach Berlin kam, dass er das Museum Nikolaikirche, weil mittlerweile eben ein Museum für Kunst öffnet. Und vor mir hat das Chiaro Chiota gemacht mit wunderbaren Schnüren, die sie, wie sie das immer macht, hier poetisch eingesponnen hat in das Kirchenschiff. Danach die Hanna Hösch-Preisträgerin mit kleinteiligeren Arbeiten. Und jetzt ich, und deswegen war die Konzeption immer für diesen Raum gedacht. Und das fand ich eben auch besonders spannend, weil ein White Cube kann jeder, beziehungsweise Messenausstellung ist immer gleich. Und auch in der Galerie sind es immer 4 Wände. Aber ein Kirchenschiff in dieser Dimension, das kann man sich in seinen kühnsten Träumen eigentlich nicht vorstellen. Man muss diese Dimension begreifen, wenn man hier drin steht.
Absolut.
Wir hatten die abartigsten, wirrwitzigsten Ideen gehirnt. Also ich hatte sogar mal gedacht, ich würde den Raum fluten. Dann kann man sich die Schuhe ausziehen und wie Jesus übers Wasser laufen.
Oh mein Gott, echt?
Ich hatte einen Bagger konzipiert wie die Hand Gottes, die von der Decke europäische Erde umgräbt. Das ist nämlich auch noch ein Teil, der in der Ausstellung integriert ist. Und dann hatte ich irgendwann die Vision, weil ich auf eBay eine Achterbahn entdeckt habe. Die gab es zu kaufen. Beziehungsweise eine Achterbahn meets Geisterbahn. Eine Geisterbahn, die eine Achterbahn war. Und die hatte ich mir überlegt, könnte man durch die Säulen bauen und dann hätte man den ganzen Wahnsinn und die Apokalypse der europäischen Geschichte, ja.
Oh,
und statt
Gott.
Skeletten kommen dann in irgendeiner Form die Gräueltaten des Weltkrieges auf dich herabgesegelt.
Oh, und, Wahnsinn.
Genau, und irgendwann war aber ganz klar, da stand ich hier oben, wo wir jetzt sitzen, und habe architektonisch diese Umarmung gesehen, die ich im Prinzip nur noch nachbauen musste. Nämlich dieses liegende, niedergelegte Kreuz im Kirchenschiff der Nikolaikirche.
Woher kommt es bei dir? Wann fing das an mit der Kreativität?
Kreativität war ja das Thema. Ja. Also meine Mutter ist Künstlerin, war an der Folkwang-Schule, hat alles akademisch richtig gemacht. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe viel Quatsch gemacht, habe alles studiert außer Kunst, war aber tatsächlich in so einen Doppel-Akademiker-Haushalt reingeboren, eben aus Literatur, aus Kunst, aus Film, aus Poesie, aus dem Narrativ, würde ich das mal beschreiben. Und deswegen, glaube ich, war für mich auch unheimlich schwierig, erstmal nach dem Abitur den Unterschied festzustellen zwischen darstellender und bildender Kunst. Mhm. Also für mich gab es eigentlich les Beaux-Arts. Also für mich gab es nur die schönen Künste. Und das war irgendwie alles. Und es war wiederum Fluch und Segen, weil ich konnte alles ausprobieren, von Aktmalkursen über performative Happenings, Foto, Video, auch ein bisschen Malerei, aber habe dann gemerkt, dass das eben gar nicht mein Steckenpferd ist. Das habe ich dann meiner Mutter überlassen. Das war dann so besetzt sowieso. Und eben auch dieses Collageartige mit unterschiedlichen Materialien und das Thema Objet Trouvé, was dann irgendwann eben zu Assemblagen geführt hat. Und also lange Rede, kurzer Sinn, es gab dann einen prägnanten Moment in meinem Leben, da war ich in Afrika, da hat mich der Himba-Stamm aufgenommen, hat mich mit roter Farbe angemalt und das war wirklich wie so ein Aha- und Aufwacherlebnis. Da bin ich dann nach Deutschland zurückgekommen und habe gesagt, okay, ich miete irgendein Warehouse mit einem Schlauch, der aus der Wand kommt, als Dusche, was gleichzeitig die Küche war, und mache ein bisschen Nebenjobs und gucke, dass ich das irgendwie hinbekomme. Und das war eine Zeit erstmal von großen Entbehrungen, weil das natürlich auch gar nicht in der Form erstmal erfolgsversprechend war. Ja.
Wann war das?
Das war dann so 2008, als ich auch gerade aus New York wieder zurückkam. Und dann hatte ich mein erstes Atelier tatsächlich in Frankfurt. Und irgendwann kam dann auch eine Berliner Galerie auf mich zu und so ging das dann einfach sehr organisch seinen Gang. Also es war fast wie eine Pflanze, der man vielleicht beim Wachsen zuschauen konnte und es war nicht so irgendwie von 0 auf 100, sondern es war ein sehr, sehr langwieriger, sehr auch beschwerlicher Weg, aber auch mit ganz tollen Erfahrungen gepflastert und auch mit einem Privileg, Fehler machen zu können und zu dürfen, um daraus eigentlich das Fazit zu ziehen, was ich nicht will. Das ist auch was ich immer jungen Menschen mitgebe, einfach sich mal auszuprobieren, weil die Zeit kommt nie wieder. Das ist auch zum Beispiel das große Europa-Thema in meinem Leben. Das hat sich eingebrannt in meine Seele durch Interrail. Also ich habe nach dem Abi nicht gleich studiert, sondern ich bin mit Interrail damals, jetzt oute ich mich auch, wie alt ich schon bin, ja, obwohl es ja jetzt Free Interrail von Martin Speer gibt, ja, was ich super finde. Ja. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das zu tun, weil der Blick eben innerhalb Europas und diese Reisefreiheit, dieses Gefühl, dass wir Grenzen im wahrsten Sinne überwinden können, das hat mich sicherlich ein Stück weit zu dem gemacht, was ich heute bin.
Du hast gerade das Thema Fehler machen genannt. Ich kann mir
vorstellen, muss ich jetzt einen erzählen? Ein Fehler.
Ich kann mir vorstellen, in den 3 Jahren ist einiges passiert, oder?
Auch im Hinblick auf die Ausstellungskonzeption. Also eine lustige Sache ist, dass ich wirklich komplett an mir gearbeitet habe, dass ich viel ruhiger geworden bin und dass nicht jede Katastrophe eine Katastrophe ist. Mhm. Weil wenn du, das sollte man jetzt in der Öffentlichkeit gar nicht sagen, aber ich mache es dennoch, wir hatten wirklich 24 Stunden vor Eröffnung dieser Ausstellung die TÜV-Abnahme. Und da wurde natürlich immer noch nachjustiert und nachgebessert und ich habe höchstpersönlich noch Geländer reinschrauben müssen, damit das Ding abgenommen wurde. Ja. Und solche Dinge, die dich vorher vielleicht komplett fertig machen, mit denen gehst du dann einfach viel cooler um, weil du diese große Vision hast und du weißt, ich habe sie ja schon gesehen, also ich musste sie ja nur noch machen und du wirst ein bisschen sicherer. Und es ist nicht alles das Ende der Welt. Und das hat, glaube ich, auch mit dem Alter zu tun. Und ich bin so froh, dass ich nicht mehr 20 bin. Im Sinne von, ich bin einfach froh, wie sich das alles entwickelt, genauso wie es sein muss.
Du hast vorhin erzählt, du hast irgendwann etwas auf eBay gesehen. Wo holst du dir denn deine Ideen?
Witzigerweise nicht auf eBay, weil ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie was auf eBay gekauft.
Ich auch nicht.
Also ich bin die Frau, die Performances und ein bisschen Multimedia-lastig arbeitet, ohne irgendwie eBay-Konten oder irgendwelche Bestellungen im Internet. Das heißt, eigentlich ist meine Inspiration das, was mich findet. Also das ist tatsächlich so, auch wenn ich meine ganzen Arbeiten mir anschaue, dann greifen die immer ineinander. Also ich habe einen Inkubator gebaut, lebensgroß, in den ich mich reingelegt habe, ja, als Place of Protection oder eben genau das Gegenteil, ja. Ich habe diese großen Skulpturen Love, Hate, die irgendwann auch aus einem Schmerz heraus entstanden sind, aus einer Zerrissenheit, als ich Goethe verschlungen habe, als für mich im Prinzip eine Offenbarung noch in der Literatur zu suchen war, habe das dann gleich in dieser Ambiguität ausgearbeitet, hatte diese Skulptur entwickelt, dann habe ich Flügel gebaut, als ich gar nicht mehr wusste, was ich der Welt eigentlich noch zu sagen habe. Habe mir diese Flügel angezogen, bin in Slums und Randgebiete irgendwo auf der Welt gefahren und habe mich mit den Menschen dort auseinandergesetzt, die auch mit mir in dem Moment geredet haben, weil ich ein genauso großer Freak war wie sie selber. Ich war auf dem Hollywood-Sein, ich habe immer in irgendeiner Form was gefunden oder gemacht oder gesehen, Dann habe ich bei den Hollywood Hills einen Pferdekopf gefunden und habe danach einen Pegasus gebaut, der auch gefangen ist als mythologisches Wesen zwischen Himmel und Erde. Also ich würde fast sagen, dass jegliche Form von Inspiration mich findet, weil ich natürlich aber auch sehr offen bin und das aufsauge wie ein Schwamm. Und ich habe eigentlich eher das gegenteilige Problem. Ich muss eigentlich immer gucken, ist das denn jetzt wirklich meine Mona Lisa? Muss es denn jetzt wirklich von mir gebaut oder gemacht werden? Das können doch eigentlich andere viel besser, oder da braucht es nicht mich dafür. Ich muss eigentlich eher lernen, nicht alles jetzt zu machen, sondern wirklich mich auf das zu konzentrieren, wo wirklich meine Fähigkeit die ist, die nur ich vielleicht dem geben kann.
Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass du mit Sicherheit auch hohe Erwartungen an dich selbst hast, oder? Ist das nicht so, wenn du das jetzt hier siehst, dass du dann so denkst,
oh Gott, schrecklich, okay. Ich sehe schon die ganze Zeit, was hätte ich, oh Gott, die EFT-Folie hat da einen Riss, dann habe ich diese Unterpallung nicht anständig sauber festgemacht, dann da fehlt auch wieder irgendein kleiner Spalt oder man hätte da irgendwie, oder das Membranmaterial oder keine Ahnung.
Also wie gehst du auch vor allem damit um? Das ist ja total erfolgreich. Das geht total durch die Presse. In meiner Filterbubble, sage ich mal, postet jeder, dass er hier war oder dass sie hier war, oder ein Bild auch mit dir und sagt, wie großartig du als Künstlerin bist, aber auch das, was du machst. Hast du irgendwie sowas wie ich sag mal, so einen Erwartungsdruck?
Ja, ich habe schon ein Credo. Also Perfektion ist erreicht, wenn du nichts mehr weglassen kannst, was ganz wichtig für mich ist, weil ich auch immer so drüber bin. Es ist irgendwie, ich kann dann schlecht loslassen und aufhören, sondern ach, da vielleicht noch, oder wie mit dem Katalog. Ja, also wir machen den Katalog eigentlich als Konstruktionskatalog oder Nachweis für den Kreuzbau, aber der hat jetzt noch die Augmented Reality Funktion bekommen,
noch einen
dass
drauf.
Du interaktiv durch Europa durchwandeln kannst, und alle hat es zum Wahnsinn getrieben, weil also ich eben nie aufhöre, und oder so ein bisschen wie bei Fassbinder, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, was definitiv stimmt, weil ich wirklich nicht viel schlafe.
Wie viel schläfst du?
Also die letzten 5 Jahre.
Oh Gott.
Und ich habe noch ein Kind, ja. Also ja. Das kommt ja auch noch dazu. Also das nicht, dass meine Eltern dazuhören, dann geht es ihnen noch schlechter. Deswegen lassen wir das mal, ja. Genau. Und noch geht's ja. Wahrscheinlich irgendwie macht der Körper das auch mit in dem Stadium, in dem man sich eben befindet. Und das sind vielleicht auch so Wellenbewegungen. Ja. Aber eben zurück zu diesem Anspruch. Ich habe einen Anspruch, dass im Prinzip, dass ich immer das Beste gebe. Und ich stand auch hier oben, als es fertig war, wirklich zwischen Heulen und Freude, weil ich hätte nicht mehr geben können. Mhm. Ich habe alles rausgeholt. Ich habe eine HKF-Förderung beantragt. Wir haben Hauptstadtkulturfondsgeld bekommen, was nicht selbstverständlich ist. Und ich kann nur jedem sagen, ruft mich an für so einen Antrag.
Um Gottes Willen, ich weiß,
ich habe Mitleid mit euch, weil ich weiß, was ihr meint. Wir haben das jahrelang jetzt durchexerziert. Mhm. Das ist zum Beispiel auch was sich innerhalb der EU meiner Meinung nach wirklich ändern muss.
Absolut.
Wir brauchen bessere Strukturen für junge Leute und für Studierende, um in diesem Bürokratiewahnsinn nicht unterzugehen, und vor allem sich nicht zu ermutigen zu lassen.
Das ist furchtbar, ich weiß.
Und hätte ich nicht Leute gehabt, die mir geholfen haben, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, komm, wir setzen uns am Abend mit ein paar Flaschen Wein hin, wir klären das, oder wir was brauchen wir noch, wen können wir noch irgendwie da fragen etc. Sonst wäre das gar nicht so, hätte das gar nicht so funktioniert. Und ich glaube eben, dieses immer das Beste zu geben, bedeutet, dass du natürlich schon sehr mit dir ins Gericht gehst, und das kann ich aber gar nicht abstellen, weil das einfach dazugehört. Insofern bin ich da schon natürlich mein größter Kritiker, und das hat aber auch zur Folge, dass ich natürlich auch schon weiß, was vielleicht mal für eine Arbeit echt, kann man vielleicht eher nicht erwähnen, also die hat man vielleicht jetzt nicht unbedingt machen müssen.
Und wo entspannst du dann, oder wie entspannst du? Sitzt du auch mal irgendwo einfach rum und guckst irgendwie die Decke an oder Sport oder... Es wird ganz still hier.
Ich schaffte sogar in der Yogastunde Sprachnachrichten schnell an.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
So zu tippen und Sachen zu machen. Also im Sinne von, nein, das ist jetzt auch ich will jetzt auch kein so menschliches Terminator-Bild oder die Kunstapokalypse auf 2 Beinen hier abgeben, aber ich will's ja, und ich mach's und ich bin das und ich lebe das. Und mein Atelier ist mein Wohnzimmer. Es gibt keine Trennung zwischen Leben und Arbeit. Das müssen alle wenigen paar Familienmitglieder, die es noch gibt, aushalten. Natürlich gehe ich nicht ins Kino. Natürlich habe ich eigentlich noch Freunde. Ja. Ich habe ein paar gute Freunde. Es ist schwierig, das zu pflegen. Ich habe aber einen großen Bekanntenkreis und einen großen Kreis auch von kreativen Mitstreitern, und die sind auch aus den unterschiedlichsten Branchen, ja, und auf die kann ich auch immer zurückgreifen, weil ich auch, glaube ich, innerhalb dieser Bubble, also meiner Bubble, jemand bin, der sage, Mensch, du kennst doch den und den, pass auf, ich habe da jemanden für dich, ich bring euch mal zusammen, das macht doch richtig Sinn, oder wir machen hier ein European Panel. Mensch, du wolltest immer schon mal Dorothee Bär, unsere Digitalministerin, kennenlernen. Mensch, es kommt der Dr. Stefan Vogel von Ogilvy aus Frankfurt, weil das ein Mentor ist, der mich lange begleitet hat, und den könnte ich jetzt mal XY vorstellen und dann mit dem Distanzverlag eine Kooperation zu machen oder in irgendeiner Form Menschen aneinander zu docken, die auch sich wieder selber rum, wieder selbst befruchten. Ich glaube, das ist vielleicht eine kleine Entspannung in diesem Workflow.
Was bedeutet denn für dich Kreativität?
Ich wusste ja, dass mir diese Frage gestellt wird, und ich habe mir überlegt, ich sage jetzt das, was ich zu Weihnachten machen werde. Kreativität bedeutet für mich, den Weihnachtsbaum umgekehrt aufzuhängen.
Sehr gut. Hast du die Folge mit Johann König angehört? Ich hatte ja auch noch eine Folge mit Johann König.
Nein, hätte ich die über.
Nein,
hat er
das
auch gesagt.
Nein. Scheiße. Das wär's jetzt. Ich musste nur lachen, weil ich ihm auch die Frage gestellt habe. Die stelle ich immer, wenn es um Kreativität geht.
Bevor es gleich weitergeht mit unserem Gespräch, möchte ich euch ein paar Insights zum neuen Porsche Taycan vorstellen. Wie auch im Business ist es immer wichtig, Konzepte neu zu überdenken und seine Grenzen auszuloten, ohne sich und seine Identität dabei zu verlieren. Genau das hat Porsche mit dem neuen Taycan getan. Der erste vollelektrische Sportwagen hat die Seele eines Porsche. Was das heißt? Das unwiderstehliche Herzklopfen, die Gänsehaut hinterm Steuer, das alles bleibt unverändert, auch wenn der Antrieb ein neuer ist. Gleichzeitig steht der Taycan für Pioniergeist, Andersdenken und Zukunftsorientierung. Jetzt geht's aber weiter mit unserem Gespräch und weiteren Umdenkern.
Du hattest vorhin ganz kurz im Vorgespräch sozusagen von jungen Menschen erzählt, die jetzt auch einen Zugang haben können und sollten zu Kunst. Das ist dir ja, glaube ich, auch ein großes Anliegen. Was läuft da gerade aktuell schief und was können wir tatsächlich tun, damit mehr diversere Leute Zugang zu Kunst bekommen?
Also lustigerweise, der Anschlusstermin nach dir ist eine Kita aus Berlin, wo die Vorschüler hier die Ausstellung sehen.
Echt? Ach, wie toll.
Werden mit mir, und ich habe ein Kinderbuch dabei, Europa für Kinder.
Ach, wie schön.
Und werde mal meine pädagogischen Fähigkeiten testen. Aber das ist natürlich jetzt noch ganz, ganz weit unten angefangen. Aber ne, man früh übt sich, ja, why not? Und ja, die junge Generation, also wie können wir die mit einbeziehen? Wie können wir die abholen? Ich glaube, erster Punkt ist eben Empathie. Wir dürfen die nicht, man darf die nicht von oben herab in irgendeiner Form beurteilen, betiteln oder sich anmaßen, dass wir da irgendwas wüssten, sondern es gibt ein ganz tolles Programm von der Stiftung, mit der ich auch zusammenarbeite, der Stiftung Zukunft Berlin, Europa von unten. Mhm. Also wir müssen alle zusammen auf Augenhöhe uns überlegen, was können wir tun? Und ein Thema ist zum Beispiel zu viel Pathos. Also dieses ganze Europa ist das größte Friedensprojekt der Welt, oder alle Studienabgänger oder Studienabgängerinnen sind alle toll und so weiter und so fort. Sondern ich glaube, wir brauchen einfach mehr Action. Wir müssen einfach konkreter sagen, was können wir denen denn an die Hand geben? Und ein Beispiel habe ich bereits erwähnt, dieses Interrail for free. Mhm. Jeder Mensch bekommt hier die Möglichkeit, Europa oder sein Land zu erkunden. Oder zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, in den anderen Ländern zu arbeiten, dann vielleicht auch Steuerersparnisse oder sowas zu bekommen, wenn man mit Partnerstädten Austausch generiert. Und das, was ich lebe oder das, was jetzt mein Steckenpferd geworden ist, ist die Skulptur Love Hate, wo mittlerweile, seit die am Brandenburger Tor als Doppelinstallation stand und dann aber auch schon vorher eben in Frankfurt und in München am Siegestor und dann eben auch angekauft wurde an den entsprechenden Standorten, wir gesagt haben, wir fahren mit dieser Skulptur durch Europa, haben von Goslar ausgehend die Partnerstädte von Goslar zusammen mit dem Museum Mönchehaus bereist. Also das sind eben in England Windsor, dann was noch ansteht, dann waren wir in Polen, in Tschechien, wir waren in Arcachon in Frankreich, haben jetzt Israel für 2020, auch eine Kooperation mit Berlin für Los Angeles, weil LA die Partnerstadt ist von Berlin. Und da gibt es dann eine Skulptur, die steht im öffentlichen Raum, die ist zugänglich für jeden, die hat keine elitäre Museumsschicht, die schließt niemanden aus, und Menschen können sich an ihr reiben, können sich Gedanken machen, können sogar drauf rumklettern, können Selfies machen, können sich damit auseinandersetzen. Und wenn es etwas gibt, was eben für mich für Perspektivwechsel steht, dann ist es diese Skulptur, weil eben Love steht auf der einen Seite und Hate auf der anderen. Und das ist fast wie Make Love Not War, also Make Love Not Hate. Also es ist im Prinzip ein Motto aus den 60ern, was wir alle kennen, was auch in einem kritischen gesellschaftlichen Zustand erdacht oder ersonnen wurde. Und ich glaube, sowas könnte bei Menschen was auslösen, und dann können die sich auch über Communities vernetzen und können damit mit einem Bild oder mit einer großen Geste vielleicht einen Gedankengang vorantreiben.
Wenn du jetzt an deinen Projekten arbeitest, wie strukturiert oder unstrukturiert gehst du daran?
Also Beuys hat ja mal gesagt, ich denke mit dem Knie. Und bei mir würde man wahrscheinlich Knie und Herz verbinden. Also es ist schon alles konzeptionell, aber natürlich performativ. Das bedeutet eigentlich ein Widerspruch. Das ist eigentlich der Widerspruch in sich, weil es bedeutet, wir planen alles, um alles wieder über Bord zu werfen. Und ich glaube, das musst du auch sein. Mir hat witzigerweise zum Thema Antragstellung ein ganz begnadeter Berliner Kulturmensch gesagt, du musst immer an Ballett denken. Du musst einfach eine Ballerina sein und musst in irgendeiner Form, der Kern muss stimmen. Also du darfst das, was innen drin ist, nie verbiegen. Aber den Zehmer nach links oder rechts, come on, ja, das ist jetzt
gutes
nicht so.
Gutes Bild, werde ich immer dran denken jetzt, wenn ich Anträge stelle.
Und das hat übrigens ist eine Metapher auch für dieses Kreuz, was wir jetzt sehen, was ich gebaut habe. Das guckt mich von unten nach oben an und wirkt nahezu perfekt in dieser Gleißen, wie Siri Hofstedts, die gleißende Welt. Also es ist im Prinzip weiß und erhaben und sieht aus, als sei es Ballett. Und wenn man dann reingeht, dann spürt man, dass wahrscheinlich in den spitzen Schuhen richtig blutige Füße und Zehen stecken, alles aufgerieben ist und was auch für eine Kraft und auch für eine Polarisierung da drin steckt. Ja, in genau dem Zwiespalt aus Liebe, Hass oder Krieg und Frieden oder Schönheit und Schrecken oder you name it, der größtmöglichsten Diskrepanz eben, der jeweils größtmöglichsten Gefühle.
Wenn wir jetzt bei dem Kreuz sind, was sagen denn die Menschen, die das gesehen und erlebt haben?
Also das Schöne ist dadurch, dass der Titel offen ist, Kreuzweg, Kreuzweg, ist ja nicht mal klar definiert, ist das niedergelegt oder ist es weggeworfen? Mhm. Ist es sich wieder am Aufrichten oder ist es endgültig gefallen? Also die Soldaten gingen mit Gott im Zweiten Weltkrieg in den Krieg, gingen in den Krieg und diejenigen, die überhaupt zurückkamen, kamen ohne Gott wieder. Also was will uns das sagen? Und es gibt Reaktionen von wirklich von bis, also Blasphemie über jemand geht nicht rein, Menschen sind überwältigt, finden es ganz toll. Also es gibt eben nichts dazwischen. Und wenn man sich das Gästebuch anguckt, ist immer ein Love-Kommentar neben einem Hate-Kommentar und so weiter und so weiter. Und genau, ich habe schon aufgehört, das zu lesen. Aber ich glaube, das Grundgefühl einfach mal einer so großen, begehbaren Installation, die vielleicht ja auch nur zufällig zwei Linien ist, die sich kreuzen, wer weiß es. Und die natürlich mit diesem europäischen Gedanken verknüpft ist, weil ich in 47 Ländern Erde gesammelt habe, also 47 Staaten des Europarates, und die nach Berlin gebracht habe, um diesen europäischen Gedanken, Unity in Diversity, sichtbar zu machen.
Wann ist denn für dich so ein Projekt, sag ich mal, erfolgreich? Also woran misst du deinen Erfolg?
Ja, ich bin jetzt schon wieder im nächsten. Deswegen, ich glaube, wenn ich mein Bestmöglichstes getan habe und nichts mehr hinzufügen kann.
Ich bin ja damals auf dich aufmerksam geworden, nicht nur wegen einer Überschneidung im Netzwerk, sondern auch als dieses Bild durch die ja fast schon Welt ging, wo du diese Pumpen an deinen Brüsten sozusagen hattest, diese Milchpumpe.
Also ich hatte ein Kind und genau. Eine Milchpumpe.
Eine, genau.
Ja. Eine Seite, ich weiß gar nicht mehr, welche.
Ich weiß auch nicht mehr, ja. Aber das hatte ich gesehen und dachte so, wow, was für eine starke Frau. Wie waren da die Reaktionen? Und vielleicht auch nochmal der Background der Geschichte, damit die Leute, die das nicht wissen.
Das Werk heißt Muttertier und mir ging es so, als ich ein Kind bekommen habe, dass dieses schöpferische Uterus- oder Ur-Uterus-Erlebnis, dieser Geburt und danach das Stillen, was dir wiederum nur Freiheit einräumt, wenn du mit einer Milchpumpe abpumpst. Also das hört sich ungefähr so an, so... Nicht, dass jetzt alle wegschalten.
Sehr ansprechend, genau.
Bitte. Und das macht es eben die ganze Zeit mit der einen Brust, ja, während dann das Kind natürlich, das hört sich dann eher so an, während es auf der anderen Seite das andere Kind, Milchpumpe und Kind, ja. Und das fand ich wirklich, der Mensch und die Maschine at its best, das war für mich auch wieder so ein absoluter Gegensatz und der ist auch noch in mir passiert. Also das fand ich so die absolut größte... ja, Faszination meets Perversion. Also ich musste erstmal damit zurechtkommen. Ja. Und dann habe ich einfach auch die Idee gehabt, dadurch, dass ja auch Leben und Tod so nah beieinander ist. Und ich meine, früher sind Frauen gestorben, ja, also oder beide, ja, wie auch immer. Und dann hatte ich eben das Senckenberg-Museum in Frankfurt, also das Naturkundemuseum, angefragt, weil ich mit denen eine große Ausstellung gemacht hatte, der Nabel der Welt, ob die mich eine Nacht im Museum einschließen würden mit dem neugeborenen Kind und Ziel ungewiss. Und das meine ich ja auch wieder, if you don't ask for it, you never get it. Also Man muss einfach Risiken eingehen, du musst einfach immer drüber gehen und es einfach machen. Mhm. Und Nein ist kein Nein, sondern dann musst du es halt nochmal probieren. Oder wenn du irgendwie hinfällst, dann wieder aufstehen, der Klassiker. Und die haben es erlaubt. Und dann saß ich eben in dieser Apotheke der Anomalien. Das ist eben eine Sammlung von abnormalen Gegenständen in Formaldehyd eingeschlossen, wie man sie so kennt, in Reagenzgläsern. Und da saß ich eben in dieser Performance und da ist das Bild entstanden. Das hat auch für schrecklich bis schöne Reaktionen.
Das wollte ich gerade sagen. Die hat wahrscheinlich alles erreicht, oder? Von wie kann man nur bis hin zu
endlich.
Oder? Endlich, genau, so wie bei mir, dass ich so dachte,
aber es ist auch, es ist interessant, gibt es ja auch nicht mehr, aber es ist in vielen guten Sammlungen und das wurde wirklich fast ausschließlich von Frauen
gekauft. Das glaube ich.
Und es ist auch interessant, das ist nämlich das einzige Bild eigentlich in meinem künstlerischen Schaffen, seit ich das Medium Foto benutze, wo ich tatsächlich in die Kamera schaue, weil es natürlich bei performativen Arbeiten gar nicht nötig ist und das würde ich auch gar nicht machen. Aber alle Bilder, wo ich so runtergucke oder weggucke oder das waren ja tausende von Bildern und ich habe dann doch irgendwie das ausgewählt, wo ich in die Kamera gucke, weil ich mir gedacht habe, alles andere wird dem Bild nicht gerecht.
Ja. Hast du eigentlich Vorbilder?
Meine Mutter? Müsste ich aber jetzt auch sagen, mein Vater. Also, doch, in der Tat, ich bin 50% meiner Eltern und ich bin ihnen für alles dankbar, was sie in mich hinein implementiert haben. Von Auslandsaufenthalten über keine Risiken eingehen. Mein Vater hat lange in Amerika gearbeitet und hat dann das Wagnis unternommen und ist nach Moskau gegangen.
Wow.
Und wir hatten einen Zweitwohnsitz in Moskau und es war auch natürlich dieser östwestliche Divan und einfach diese fremden Kulturen, die da aufeinander prallen, Ost-West, also ich weiß nicht, ob das viele Teenager erleben konnten, so wie ich als Grenzgänger, der eben von der einen Welt in die andere ging. Ja, also das würde ich sagen, ist eine Vorbildfunktion. Und weil sie mich immer auch unterstützt haben in jede Richtung. Und dann habe ich natürlich wirklich auch Menschen, die ich sehr bewundere, die meinem Leben und meinem Weg schon lange treu sind. Und ich habe natürlich auch viele Künstlerinnen von Louis Bourgeois über Dashov Abramovich, a little bit of Tracy Emin, also wo man natürlich auch merkt, ja, dass da Sachen in Werke einfließen oder Jenny Holzer oder jetzt Barbara Krüger, die gerade den Kaiserring bekommen hat. Und gerne immer Frauen, ja. Du bist ein Vorbild.
Ach komm, das musstest du jetzt sagen.
Nein. Das kannst du schon einordnen.
Du hast gerade gesagt, du arbeitest schon an dem Nächsten. An was arbeitest du?
Ja, das ist im Prinzip jetzt das Transatlantik-Bündnis Love Hate, die nach Amerika zu holen und Stichwort Israel. Und auch mit Schrecken wieder gesehen in den letzten Tagen, was wieder passiert ist. Und wenn man das Land auch so wirklich mit allen Facetten einmalig so aufgesogen hat wie ich, als ich jetzt auch zuletzt da war und mich auch entschlossen habe, eben mit Goslar und den Partnerstädten dort und jetzt auch mit, kann man jetzt noch nicht ganz konkret drüber reden, aber das ist auf jeden Fall ein Thema Israel, dass man dort auch im öffentlichen Raum sich engagiert, weil ich glaube, da ist es auch angebracht und nötig, das auf jeden Fall da auszudehnen. Und der Kreuzweg hält zwar jetzt Winterschlaf, wird eingepackt. Und
was macht ihr dann? Also wo lagert ihr das sozusagen?
Kommen ein paar Tieflader, ein paar 40 Tonner. Und dann gibt es hier ein bisschen Rock'n'Roll und dann Abbauparty. Und dann habe ich Lagerplatz, also wird es nach Bayern kommen, wird bei München zwischengelagert. Und dann eben gibt es eine Station in Deutschland. Für nächstes Jahr, weil es eigentlich Outdoor gebaut ist, deswegen würde ich es gerne nochmal in Deutschland als Outdoor-Installation zeigen. Und dann haben wir Polen und Holland, mit denen wir gerade sprechen, über nächste Stationen und dann Ausstellungen und so weiter und so weiter. Also das Übliche.
Aber hier ist es ja noch eine Weile, jetzt zum Schluss. Wie lange kann ich das Ganze hier noch sehen? Und was steht vor allem noch Großartiges an? Du hast vorhin Europa erwähnt, Europa-Panel.
Genau, also ich habe mit dem Daniel Röder und seiner Frau, das sind die Gründer von Pulse of Europe, haben wir uns entschlossen, dass wir am 24.11. zum allerersten Mal in der Geschichte von Pulse of Europe eine riesengroße Europa-Demonstration feiern werden. Und zwar nicht unter freiem Himmel, sondern in dieser Kirche, weil ja Kirchen früher eben auch Versammlungsstätten waren. Deswegen dachten wir, passt das eigentlich ganz gut. Heute ja ein Museum. Und haben dort wirklich Sebastian Horn von der Zeit, Diana Kinner, Davsan Çebli, Seren Ateş. Ich müsste das jetzt ablesen, weil es so viele Namen sind. Also wir haben einfach versucht, aus Politik und Wirtschaft wie Religion, so viele Vertreter wie möglich zu versammeln, um dort Panels zu bilden, auch musikalische Darbietungen und ein paar wirklich tolle Beiträge zum Thema Europa. Und das ist eine Kooperation eben mit dem Stadtmuseum, Pulse of Europe und uns, um nochmal Ende des Jahres zu sagen, also nach der Europawahl ist vor der Europawahl, wir müssen einfach für dieses größte Friedensprojekt der Welt was tun.
Letzte Frage, weil leider sind wir schon am Ende. Ehrlicherweise, ich könnte hier wirklich noch 1000 Stunden.
Ich auch mit dir. Ich habe auch völlig vergessen, dass ich in einem Podcast sitze. Was habe ich denn alles gesagt?
Oh Gott. Ganz viele tolle Sachen. In einem Jahr, wo stehst du da? Die leichte Frage zum Schluss.
In einem Jahr. Machen wir einfach same time, same year. Wir machen aber in einem Jahr.
Ja, können wir. Das auf jeden Fall. Das machen wir wirklich.
Und dann können wir das überprüfen.
Ja.
Wo stehe ich da? Ich stehe immer mit einem Bein in Europa. Das ist sowieso klar. Und ich stehe an der Hand meines Sohnes. Der wird nämlich dann eingeschult.
Mhm.
Und ich stehe immer hinter der jeweiligen Skulptur, die es dann in dem Moment von mir an dem jeweiligen Ort gibt.
Sehr gut. Und du sitzt dann mit mir gemeinsam, wo auch immer, und wir reden über was auch immer, was uns gerade beschäftigt.
Vielleicht
ich freue mich drauf.
Nehmen wir ein paar Drinks dazu.
Ja, das ist ein bisschen früh noch.
Genau.
Um 9. Es war ganz toll. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja.
Ich freue mich. Vielen
Dank. Ich auch. Danke dir.
Mit dem neuen Taycan beweist Porsche, dass sich Technologie ständig weiterentwickelt, die Seele aber bleibt. In diesem Sinne, vielen Dank an Porsche für die Unterstützung in der heutigen Folge.